Ja, also ich bin Udo Wolter. Ich bin ja seit längerer Zeit als freier Autor tätig, schreibe für die Jungle World, ab und zu auch mal konkret Phase 2 und so weiter. Mich kurz selber vorzustellen noch. Und ich denke, ich fange gleich an mit dem Vortrag. Es ist ein recht langer Text, den ich mitgebracht habe. Der ist teilweise auch recht theoretisch. Insofern hoffe ich, dass da keine Verständnisprobleme auftreten. Wenn ja, fragt ruhig nach. Ja, ich denke, ich fange einfach mal an. Ist es rassistisch, eine universalistisch orientierte Kritik an der politischen Ideologie des Islamismus und auch an anti-emanzipatorischen Verhältnissen unter einer islamisch begründeten Alltagskultur zu formulieren? Trägt solche Kritik gar Mitschuld an einem islamophoben Klima, das schließlich zu Mordtaten wie der an Marwa el-Shabini Anfang Juli in einem Dresdner Gerichtssaal führt? Schaut man sich die Reaktionen auf den Dresdner Mord an, so müsste die Antwort auf solche Fragen eindeutig Ja lauten. Denn so sahen es nicht nur islamische Verbandsfunktionäre wie Ayub Axel Köhler, der erklärte, die Ermordete sei, ich zitiere, das bisher tragischste Opfer unserer muslimischen Schwestern, die unter Demütigung, Verdächtigung und Diskriminierung zu leiden haben. Marwa ist auch Opfer der Hetze und Verleumdung, die spätestens seit der Zeit der Entscheidung zum Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst und auf einschlägigen Internetseiten betrieben wird. So, Ayub Axel Köhler. Mit dieser ein bisschen seltsam unklar formulierten Behauptung konnte er sich nicht nur mit zahlreichen antirassistisch gesinnten Publizistinnen und Wissenschaftlerinnen einig wissen. Diese gingen sogar teilweise noch weiter und machten praktisch jede Islamkritik für den Mord mitverantwortlich. So bezichtigte Peter Wittmann, der am Zentrum für Antisemitismusforschung zum Thema Islamophobie forscht, also im Berliner Zentrum für Antisemitismusforschung, gegenüber der Taz nicht nur die Hassszene im Internet, diesen Mord atmosphärisch vorbereitet zu haben, sondern auch, ich zitiere, problematische Tendenzen unter bestimmten Intellektuellen, die bis in die Mitte der Gesellschaft reichen. Ähnlich argumentiert auch die Medienwissenschaftlerin Sabine Schiffer, die gegenüber der jungen Welt gleich noch eine, ich zitiere, seit über 15 Jahren als Gehirnwäsche in den Mainstream-Medien verbreitete Islamophobie für den Mord mitverantwortlich machte. Natürlich war rassistischer Hass auf Muslime ein wesentliches Motiv des Mörders von Dresden. Ich werde später noch darauf zurückkommen, wie ich das einschätze. Wenn ich mich einleitend auf solche Äußerungen beziehe, dann um zu zeigen, dass es ihren Urheberinnen noch um anderes als um Empathie mit dem Opfer dieses scheußlichen Mordes ging. Der Mord von Dresden diente ihnen vor allem als Bestätigung kulturrelativistischer Thesen, in deren Zusammenhang seit langem die Islamophobie als neues Generalfeindbild beschworen wird, welches den alten Antisemitismus in Europa abgelöst habe. So steht Sabine Schiffer keineswegs alleine mit der im genannten Interview auch geäußerten Behauptung, eine Bezeichnung des Mordmotives als rassistisch sei abzulehnen, da dadurch das Problem islamfeindlicher Einstellungen umgangen werde. Auch wer sich sonst scharf zu den Aktivitäten konservativer islamischer Verbände äußert, setzt sich schnell dem Vorwurf des Rassismus oder gar des Paktierens mit Rechtsradikalen aus. Das zeigte sich etwa bei den Mobilisierungen gegen den sogenannten Anti-Islamisierungskongress der Rechtspopulisten um die Pro-Köln-Initiative im Sommer 2008. Bereits bei zahlreichen Vorbereitungsveranstaltungen war die Tendenz deutlich, zwar mit starken Formulierungen die Rechtspopulisten, natürlich zu Recht, als rassistische Demagogen zu verurteilen, die Kritik an Islamismus und negativen Aspekten einer islamisch begründeten Alltagskultur nur als Vorwand für ihre in christlich-abendländische Werte sogenannte verpackte Neurechte und ethnopluralistische Ideologie benutzen. Deutlich schwerer tat man sich jedoch dabei, gleichermaßen kritisch auch die reaktionäre Gemeinschaftsideologie zu thematisieren, welche nicht nur von Islamisten, sondern auch eben von weiten Teilen des konservativen Verbands Islam propagiert wird und die den kulturalistischen Konzepten der Rechtspopulisten gar nicht so unähnlich ist. Spielte solche Kritik schon bei den inhaltlichen Aufrufen und Veranstaltungen im Vorfeld des Pro-Köln-Kongresses keine oder nur eine untergeordnete Rolle, so schien auf der Straße endgültig eine pro-islamische Volksfront unterwegs zu sein. Wie sich das darstellte, zeigt der folgende, von einem Augenzeugen auf seinem Webblog berichtete Vorfall bei einer kleineren Kundgebung am Rande der Kölner Ereignisse, auf der die Islamkritikerin Mina Ahadi auftrat. Ich zitiere, eine Gruppe junger Mädchen in Antifa-Outfits bleibt kurz stehen und verfolgt Mina Ahadis Rede mit finsteren Mienen. Als Ahadi sagt, wir sind auch gegen den Bau von Moscheen, denn das sind keine Gebetshäuser, sondern Schulungszentren der Islamisten, wird sie von den Mädchen ausgebuht und als Rassistin beschimpft. Ich komme aus dem Iran und bin vor dem Islam geflohen, entgegnet sie den Aktivistinnen, doch die werden nur noch aggressiver. Hals Maul brüllt eine von ihnen und präsentiert ein selbstgemaltes Schild, auf dem Moschee Ole steht. Von ähnlichen Dingen kann, glaube ich, auch mein Vorredner von heute Vormittag, Klaus Klippläs, berichten von dem Kölner Kongress. Die Beispiele werfen ein erstes Schlaglicht darauf, wie und warum auch der linke Antirassismus in den letzten Jahren in Verruf geraten ist. Geradezu völlig diskreditiert wird der Antirassismus durch die regelmäßig in antisemitische Spektakel ausartenden Großveranstaltungen der UN. Im Vorbereitungskomitee der UN-Antirassismus-Konferenz in Genf vom April dieses Jahres übte das Regime des libyschen Diktators Gaddafi den Vorsitz aus und das iranische Regime durfte ebenso eine wichtige Rolle spielen wie weitere autoritär regierte Staaten. In den Entwürfen einer Abschlusserklärung wurde denn auch allein der Westen als fortrassistischer Übel dargestellt, Israel allein als rassistischer Staat gebrandmarkt, schließlich die Islamophobie als besonders drängendes Menschheitsproblem dargestellt und darüber die Meinungsfreiheit durch einen angeblich notwendigen Schutz von Religionen gegen Diffamierung einzuschränken versucht. Boykotte und Boykottdrohungen zahlreicher, vor allem westlicher Länder erzwangen eine kosmetisch entschärfte Version des Abschlussdokuments, die in die Konferenz eingebracht wurde. Dort hielt dann gleich am ersten Tag der iranische Präsident Ahmadinejad eine seiner antisemitischen Brandreden, wie er sie vor wenigen Tagen erst vor der UN-Vollversammlung wieder aufführen durfte. Dann wurde völlig übereilt und per Akklamation, ohne Diskussion oder Abstimmung, das Abschlussdokument angenommen, weil sonst wohl all die mühsam herausretuschierten roten Linien durch die Vertreter islamischer und autoritär regierter Staaten wieder in das Dokument hineingeschrieben worden wären. Also ich habe mir einige Redebeiträge von dieser Konferenz angesehen und die deuteten ziemlich klar in diese Richtung. Das alles war angesichts der Vorgänge im Vorbereitungskomitee so vorhersehbar, wie es unvereinbar mit dem ist, was einmal für eine emanzipatorische Kritik des Rassismus stand. Dennoch wurden nach Abschluss der Konferenz nicht nur Linke, sondern auch hochoffiziöse Menschenrechtsaktivisten, etwa des Deutschen Institutes für Menschenrechte, nicht müde, deren Ergebnis in den Himmel zu loben und das Fernbleiben der Bundesrepublik zu kritisieren. Also ich werde nachher noch mal kurz darauf zurückkommen, wie im UN-Menschenrechtsrat vor allem die Staaten der Islamischen Konferenz, OIC und andere autoritäre Staaten versuchen, im Namen des Antirassismus jegliche kritische Diskussionen über Religionen und insbesondere über den Islam zu tabuisieren und ein kulturrelativistisches, letztlich scharia-konformes Menschenrechtsverständnis durchzusetzen. Zu all dem, was ich jetzt so als Beispiele angerissen habe, haben ideologische Entwicklungen im linken Antirassismus beigetragen, die sich auch im Umgang mit all den Auseinandersetzungen um Islam und Islamismus zeigen, die so in den letzten Jahren die internationale Agenda ebenso wie die innenpolitischen Debatten um Migration und Integration in den meisten europäischen Ländern beherrschen. Antirassistische Aktivistinnen und Wissenschaftlerinnen haben in vermeintlicher Abwehr des Feindbildes Islam eine oftmals verharmlosende oder sogar apologetische Position gegenüber Islamisten aller Couleur eingenommen. Antirassistinnen beteiligten sich auch immer wieder an der antizionistischen Dämonisierung Israels als rassistischem Staat, etwa bei den zahlreichen, oft im akademischen Feld organisierten anti-israelischen Boykottkampagnen. In der globalisierungskritischen oder Antikriegsbewegung, wie auch in Teilen der Linkspartei, wird unter den Vorzeichen einer gemeinsamen Frontstellung gegen Israel und die USA teilweise der offene Schulterschluss mit Islamisten praktiziert. Das hat sich zuletzt wieder bei den Demonstrationen gegen den Gazakrieg im Januar dieses Jahres in aller Hässlichkeit gezeigt. Als Linke unterschiedlichster Provenienz hier in Berlin, das heißt bei mir in Berlin eher, und zahlreichen anderen Städten natürlich auch, ich weiß nicht, wie es hier in Münster war, mit Tod Israels skandierenden Blocks von Hamas-Fans durch die Straßen marschierten und ein sogenannter Friedensrat die Erlaubnis, Symbole dieser islamistischen und eliminatorisch antisemitischen Terrororganisation zu zeigen, gerichtlich durchsetzen ließ. Wenn ich im Folgenden den Umgang vieler Antirassistinnen mit der Problematik von Islamismus und autoritären Aspekten des Alltags-Islam sowie der gesellschaftlichen Reaktion darauf kritisiere, so zielt dies nicht auf eine pauschale Denunzierung des Antirassismus. Den gibt es genauso wenig wie die Linke. Es geht um die Kritik spezifischer Ideologiebildung bei sich auf unterschiedliche Weise antirassistisch verstehenden Akteuren. Und die wird im Folgenden im Mittelpunkt stehen. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass antirassistische Interventionen immer noch unabdingbarer Bestandteil jeder emanzipatorischen Gesellschaftskritik und Praxis sind, da die gesellschaftlichen Verhältnisse nach wie vor von zahlreichen Formen rassistischer Ausgrenzung und Gewalt durchzogen sind. Ich halte auch nichts davon, angesichts der eben grob angerissenen Verhältnisse so zu tun, als gäbe es gar keinen Rassismus, der sich in spezifischer Weise gegen Muslime richtet. Dass dem durchaus so ist, belegen nicht nur empirische Studien, wie zum Beispiel die 2008 veröffentlichte Studie des Pew Research Center, welche mindestens der Hälfte der Landsleute pauschal negative Einstellungen gegenüber Muslimen attestiert. Natürlich werden auch pseudo-religionskritische Argumente gegen den Islam bemüht, um Migrantinnen aus entsprechenden Ländern als angeblich kulturell unverträgliche andere zu markieren und auszugrenzen. Wohlbegründete Kritik an islamisch legitimierten Praktiken, die mit Demokratie und Menschenrechten nicht vereinbar sind, verschwimmt so häufig mit Ressentiment. Um sich davon zu überzeugen, genügt bereits ein Blick auf die Leserkommentare zu x-beliebigen Artikeln über islamische Themen in den Online-Ausgaben der Presse. Allerdings ziehen auch solche antirassistischen Linken, die mit diesen eben von mir erwähnten antiimperialistischen Allianzen mit Islamisten überhaupt nichts zu tun haben wollen, daraus trotzdem regelmäßig die völlig falsche Konsequenz, über islamisch kodierte Gewaltverhältnisse und den Islamismus lieber zu schweigen, aus Angst der Ausgrenzung von Migrantinnen qua ihrer muslimischen Religionszugehörigkeit und damit Rassismus Vorschub zu leisten. Statt von einer antirassistischen Position aus den Unterschied zwischen der Diskriminierung von Migrantinnen mit muslimischem Hintergrund einerseits und der andererseits dringend notwendigen Kritik des Islamismus in all seinen Formen und auch der negativen Aspekte der davon kaum zu trennenden islamischen Alltagskultur klarzustellen, wird Letzteres beschwichtigt oder beschwiegen. Deshalb ist es notwendig, sehr genau zu unterscheiden, wo und auf welche Weise Migrantinnen mit muslimischem Hintergrund tatsächlich rassistischen Diskriminierungen ausgesetzt sind und wo ein ideologischer Popanz wie der Diskurs über die Islamophobie als neues Generalfeindbild aufgebaut wird. Ich werde daher im Folgenden nicht nur den von krudem Antiimperialismus geprägten Antirassismus, sondern vor allem auch durch den Postkolonialismus informierte Varianten antirassistischer Positionen kritisch zu beleuchten versuchen. Dazu werde ich zunächst auf die Absage an universalistisch begründete Kritik als ein Grundproblem eingehen, bevor ich im Weiteren konkreter auf die Kritik des Islamophobiebegriffes und die Vergleicherei mit dem Antisemitismus eingehe Und zum Schluss noch auf den antirassistischen Umgang mit islamisch begründeter Geschlechterdiskriminierung und die berüchtigte Kopftuchdebatte komme. Das zum Eingang erwähnte massive Ausblenden des Islamismus und kritikwürdiger Aspekte der Alltagskultur, die damit verbunden ist, hat einiges mit der in der Linken vorherrschenden Rezeption von Rassismustheorien zu tun. Die sogenannte Islamophobie wird oft als dominierendes Element eines universalistischen Rassismus gesehen, der sich über die eigene Selbstinszenierung als aufgeklärte, Menschenrechten, Geschlechtergleichheit und liberalem Pluralismus verpflichtete Demokratie gegenüber den unzivilisierten, islamisch-migrantischen, türkischen anderen abgrenzt, etwa indem er sie unter einen pauschalen Islamismusverdacht stellt. Ich denke allerdings, dass es schon vom Ansatz her eine falsche Fragestellung ist, einen universalistischen Rassismus von einem offen partikularistischen zu unterscheiden, also einem, der platt-chauvinistisch die Überlegenheit der eigenen Kultur oder Rasse behauptet. Denn beides ist in jeder Artikulation moderner Identität unter den Bedingungen der über wahre und wertvermittelten kapitalistischen Vergesellschaftung notwendig vorhanden, sei diese nun national, kulturell oder religiös begründet. Moderne Identität beruht auf der Subjektform des abstrakten Menschen als Warenbesitzer, die sich nur als Staatsbürger realisieren kann. Die Behauptung einer wie auch immer begründeten Identität der Staatsbürger lässt sich unter diesen Voraussetzungen nur durch Ausschluss eines konstitutiven Außen in Gestalt eines abzugrenzenden anderen herstellen, das eben entweder kulturell oder biologisch definiert wird. Das ist die notwendige Konsequenz der nationalstaatlichen Herstellung der Einheit und Gleichheit der Staatsbürger und Warenbesitzer. Sie können sich nur als Gleiche anerkennen, wenn sie sich von Ungleichen abgrenzen, wie etwa Gerhard Scheidt formuliert. Die bitterste Konsequenz daraus ist gemäß einem berühmten Diktum aus der Dialektik der Aufklärung die, ich zitiere, Entfaltung der Gleichheit des Rechts zum Unrecht durch die Gleichen, wie Horkheimer und Adorno mit Blick auf den vernichtenden Ausschluss durch die nationalsozialistische Volksgemeinschaft als Triumph der repressiven Egalität formulierten. In der neueren Rassismustheorie entspannt sich nun aber eine Auseinandersetzung um Universalismus und Partikularismus, die oft im Namen von Kultur und Identität gegen jeden universalistischen Gedanken geführt wurde. Als Hintergrund dieser Entwicklung lässt sich mit Detlef Clausen der kulturalistische Triumphmarsch der Postmoderne durch die Geisteswissenschaften und die Massenmedien ausmachen, welcher in der Etablierung eines allgegenwärtigen Identitätsschemas gipfelte. Die poststrukturalistisch inspirierte Rassismustheorie landet meist bei der einen oder anderen Version der hier von dem bekannten Postmarxisten Ernesto Laclau zitierten Behauptung, dass der europäische Universalismus seine Identität durch die Universalisierung seines eigenen Partikularismus gewonnen habe. Der Universalismus der Aufklärung ist so unter dem Generalverdacht des Eurozentrismus und der Komplizenschaft mit westlicher Hegemonie gestellt worden. Im Buch Verschleierte Wirklichkeit der Kulturwissenschaftlerinnen Christina von Braun und Bettina Mattis etwa schnurrt die gesamte Aufklärung derart auf eine bloße Verweltlichung christlich-europäischer Symbolik zusammen, dass von ihren universellen kritischen Emanzipationsimpulsen nichts mehr übrig bleibt. Das hat allerdings durchaus System in der neueren poststrukturalistisch inspirierten Theoriebildung. Regelmäßig werden dort nämlich rivalisierende Universalismen, also westliche Aufklärungsideen wie der säkulare Humanismus versus islamische oder auch konfuzianische Lehren mit universellem Geltungsanspruch, in einer Weise qualitätslos gegenübergestellt, bei der die Unterschiede zwischen modernen und vormodernen, beziehungsweise aufgeklärten und gegenaufklärerischen Universalismuskonzeptionen verschwinden. Gemeint ist damit der Unterschied zwischen universalistischen Ansprüchen, die aus einem göttlichen oder kosmologischen Absoluten abgeleitet werden, auf der einen, und rational begründbaren ethischen oder erkenntnistheoretischen Prinzipien auf der anderen Seite, deren Universalisierbarkeit einer kritischen und reflexiven Hinterfragung ihrer Bedingungen und Möglichkeiten zugänglich ist. Bekannte Beispiele für die Formulierung solcher Prinzipien sind etwa der kantische kategorische Imperativ oder die allgemeinen Menschenrechte. Natürlich sind in die universalistischen Ideen der Aufklärung auch christliche Traditionen und metaphysische Begründungen eingeflossen. Aber zugleich wurden diese eben auch gegen die christlich-metaphysisch begründeten absolutistischen Herrschaftsansprüche von Kirche und Krone entwickelt. Die Problematik des Fortwirkens metaphysischen Denkens ist dabei mindestens seit Kant in das kritische Aufklärungsdenken mit hineingenommen worden. Gerade in Bezug auf die Menschenrechte sind daher auch alle möglichen Versuche einer Fortentwicklung universalistischer Ansätze ohne deren metaphysische Implikationen unternommen worden. Also etwa durch Neubegründungen Vertrags-, Kommunikations- oder systemtheoretischer Art. Das heißt also, dass sich ein aufgeklärter Universalismus von einem vormodernen oder antiaufklärerischen dadurch unterscheidet, dass er sich seiner Geltungsansprüche durch kritische Selbstreflexion stets neu vergewissern muss und diese nicht absolutistisch aus einer für alle Zeiten feststehenden göttlichen Offenbarung oder metaphysischen Kosmologie ableitet. In diesem Sinn wäre statt des in vieler Hinsicht fragwürdigen moderne Begriffs, den ich eben hilfsweise benutzt habe, vielleicht in Analogie zu Kant ein kritischer Universalismus von einem vorkritischen zu unterscheiden. Um den Unterschied nochmals zu verdeutlichen, sei hier noch kurz Tariq Ramadan angeführt, auf dessen Auftritt hier in Münster er diese Tagung kritisch reagiert. Der Weg des Glaubens, der Pfad zur Quelle, die Scharia, lehrt uns alles zu integrieren, was nicht gegen ein etabliertes Prinzip unserer Religion verstößt, und es als eigenes zu betrachten. Es ist schließlich die wahre Universalität des Islam. Diese Aussage Ramadans zitiert der Islamwissenschaftler und profunde Ramadan-Kritiker Ralf Gadban, der für diesen Kongress ja auch angefragt war, leider nicht kommen konnte, um den islamistischen Charakter von Ramadans Lehre zu belegen. Was Ramadan vorschlägt, meint die Integration des Westens in die Welt des Islam, so Gadban. Ramadan verlasse den Boden der klassischen Doktrin nicht und könne sich daher schwerlich mit der autonomen Vernunft, geschweige denn mit der Universalität der Menschenrechte versöhnen. Ramadans islamischer Universalismus erweist sich damit als ein dezidiert vorkritischer und gegenaufklärerischer, der sich aus einem unveränderlichen, von ihm sogenannten islamischen Universum der Referenzen ableitet, das für alle lebensweltlichen Fragen heranzuziehen ist und einzig per Analogieschluss interpretiert werden darf. Also einzig, indem man sich an die islamischen Quellen wendet, wenn man ein Problem der heutigen Zeit lösen möchte, dort nach einer Art Vorlage guckt, die sich auf die heutige Zeit übertragen lässt und dann entsprechend eben der Quellenlage der islamischen, dieses Universums der Referenzen angewendet wird. Keinesfalls lässt sich aber dadurch dieses Universum der Referenzen durch den Gebrauch der freien kritischen Vernunft in Frage stellen. Das wäre sozusagen Apostasie. Genau das ist der Unterschied ums Ganze zu einer universalistischen Kritik in emanzipatorischer Absicht. Und dieser Unterschied wird eben durch die poststrukturalistische Reduzierung der Aufklärung auf eine bloße Säkularisierung christlich-europäischer Denktraditionen systematisch verwischt. Dass darüber auch der elaborierteste Dekonstruktivismus, sorry, irgendwie habe ich es heute nicht so mit dem Formulieren, oft in eine kulturrelativistische Haltung gegenüber den lokalen Kulturen mündet, hat bereits Tradition. Judith Butler etwa behauptete in einem im Jahr 2000 publizierten Aufsatz, dass es jenseits einer kulturellen Norm keine Behauptung von Universalität geben kann. Ohne Übersetzung kann der Universalitätsanspruch eine Grenze nur durch eine koloniale oder expansionistische Logik überwinden, so Butler. Aus dieser Feststellung leitete sie dann gleich den Vorwurf ab, westliche Feministinnen agierten in Komplizenschaft mit den kolonialen Zielen der USA, indem sie die eigenen kulturellen Normen durchgesetzt und lokale Kulturen in der zweiten und dritten Welt entwertet und ausgelöscht hätten. Auf solche Vorwürfe, die im Namen eines postkolonialen Antirassismus von postmodernen westlichen Feministinnen gegen universalistisch orientierte Feministinnen gerichtet werden, komme ich später noch zurück. Hier geht es mir um die kulturrelativistische Denunziation des Universalismus. Bei Christina von Braun und Bettina Mattes, die ich eben schon erwähnt habe, geht dieser Kulturrelativismus so weit, dass die Autorinnen ernsthaft suggerieren, dass Islam und Westen zwei unterschiedlichen Formen von Rationalität folgen würden. Zwar distanzieren sich die meisten avancierteren Rassismustheoretiker, also zum Beispiel auch Ernesto Laclau, den ich vorhin zitierte, vom plumpen Multikulturalismus oder gar der identitätspolitischen Feier des Partikularismus im Namen ethnischer oder kultureller Ursprünge. Doch auch in postkolonialistisch orientierten Rassismustheorien wird an Identitätspolitiken festgehalten, die zwar Differenz unter dem Banner des Unreinen, des Vermischten und Hybriden buchstabieren, aber letztlich doch wieder bei einer emphatisch besetzten Position des anderen landen und die Inanspruchnahme kollektiver Identitäten durch subalterne Subjekte postulieren. Das ist aber offensichtlich nur unter Verzicht auf eine kritische Befragung solcher Bewegungspolitik auf ihre materiellen Voraussetzungen und vor allem ihre ideologischen Konsequenzen zu haben. Die Problematik solcher postkolonialistischen Identitätspolitik zeigt sich am deutlichsten, wenn zwar einerseits die Zwangsvergemeinschaft von Individuen in Ethnien und Nationen abgelehnt wird, aber genau diese Politik der Zwangsvergemeinschaftung beim Islamismus nicht kritisch thematisiert wird. Wenn zudem Kollektivrechte für Migrantinnen gefordert werden, also Kanak-Attack tut es zum Beispiel, wird dadurch die Ablehnung aller Formen von Zwangsvergemeinschaftung direkt konterkariert. Denn auch erweiterte Rechte für Migrantinnen können diesen genauso wie alle staatsbürgerlichen Rechte oder die Menschenrechte sinnvoll nur als Individuen zukommen. Kollektivrechte dagegen setzen die Zwangskollektivierung zu Ethnien, Kulturen oder Religionsgemeinschaften bereits voraus. Auch das hängt mit der eben bereits kurz eingeführten Subjektkonstituierung unter kapitalistischen Verhältnissen zusammen, in denen sich diese Subjekte auf dem Markt als konkurrierende Warenbesitzer gegenübertreten. Damit diese Begegnung nicht in Raub und Totschlag endet, müssen sie sich als Freie und Gleiche anerkennen und an einen modernen Staat wenden, der diese Anerkennung mit seinem Gewaltmonopol garantiert. Dazu müssen die individuellen Warensubjekte mit Rechten ausgestattet werden, die sie ihrerseits auch vor Übergriffen seitens eines autoritären Staates schützen sollen. Soweit grob vereinfacht die Theorie bürgerlich-kapitalistischer Verkehrsformen und der darin begründeten Menschenrechte. Wie gesagt, grob vereinfacht. Realiter garantiert natürlich der moderne Staat die Konstituierung der Warenbesitzer als Rechtssubjekte und reproduziert stets aufs Neue die damit verbundenen Gewaltverhältnisse. Mit einer gewissen Notwendigkeit werden daher immer wieder neue Gruppen von den allgemeinen Bürger- und Menschenrechten ausgeschlossen. Dieser Ausschluss folgte regelmäßig kolonialistischen und rassistischen Logiken von der transatlantischen Sklaverei bis zur heutigen Entrechtung illegaler Migrantinnen. ebenso natürlich geschlechtlichen Logiken. Es ist aber eben ein nicht nur falscher, sondern meiner Auffassung nach in seiner Konsequenz gegenaufklärerischer Schluss, deshalb den universellen Anspruch der Menschenrechte als imperialistischen westlichen Herrschaftsanspruch abzutun. Die Menschenrechte können sich nur universell auf ein abstraktes Individuum beziehen, eben weil sie aus der Durchsetzung von gesellschaftlichen Verhältnissen geboren wurden, die auf den abstrakten Formen von Ware und Wert und der anonym vermittelten Herrschaft des Kapitalverhältnisses beruhen. Insofern hat ein kritischer Begriff der Menschenrechte aus materialistischer Perspektive natürlich immer mitzureflektieren, dass die abstrakte Rechtsgleichheit der Menschen auf deren repressiver Vergleichung als Waren- und Staatssubjekten beruht. Dennoch würde ich darauf beharren, dass eine emanzipatorische Inanspruchnahme des Menschenrechts durch jedes menschliche Wesen im Kampf gegen jede Form von Herrschaft und Unterdrückung an jedem Ort dieser Welt, also universell, möglich ist und ja im Übrigen auch tagtäglich weltweit praktiziert wird. Die Universalität der Menschenrechte ist jedenfalls keine imperialistische Kopfgeburt toter weißer Männer, wie das manchmal so schön heißt, sondern resultiert aus den materiellen Konsequenzen des Kapitalverhältnisses, das sich einmal in die Welt gesetzt, seiner eigenen Logik nach über die Herstellung eines Weltmarktes zum Weltsystem entfaltet und alle vorgefundenen gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnisse durchdringt und transformiert. Oder, um es mit einem führenden Vertreter des positiv-affirmativen Menschenrechtsdenkens in Deutschland, dem ehemaligen Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte Heiner Bielefeld, auszudrücken: Der universale Geltungsanspruch der Menschenrechte weist zugleich aber über die kulturell spezifischen Formen hinaus, in denen er einstmals wirksam geworden ist. Er gründet nicht in der globalen Expansion bestimmter Errungenschaften der westlichen Kultur, sondern in der normativen Überzeugungskraft der Menschenrechtsidee als einer modernen Konzeption politisch-rechtlicher Gerechtigkeit, die von vornherein auf interkulturelle Kommunikabilität angelegt ist. Soweit Heiner Bielefeld. Doch gleichgültig, ob man es nun aus einer affirmativen oder aus einer kritischen materialistischen Perspektive betrachtet, einen gewissen emanzipatorischen Gebrauchswert können die Menschenrechte also mit gutem Grund nur als jedem einzelnen Menschen zustehende Individualrechte haben, auf die sich keine kulturellen Kollektive, schon gar nicht imaginäre Großgruppen wie weltweite Religionsgemeinschaften berufen können. Denn diese üben ihrerseits oft als Zwangsgemeinschaften in durchaus menschenrechtsverletzender Weise Herrschaft über die von ihnen beanspruchten Zugehörigen aus. Nicht nur die in vielen islamischen Ländern gültige Scharia-Gesetzgebung liefert dafür so gut wie täglich Beispiele. Eine Denunziation des universellen und individuellen Menschenrechtsgedankens als eurozentrisch dagegen und der Ruf nach kulturellen Kollektivrechten affirmiert nicht nur die negative Vergleichung, sondern überführt sie in die Sehnsucht nach einer Auflösung der ungemütlichen Individualität unterm Kapitalverhältnis in die vermeintliche Geborgenheit autoritärer und oft auch barbarischer Kollektive. Trotzdem wurden die individuellen Menschenrechte bereits in den Debatten um die Verabschiedung der Allgemeinen Menschenrechtserklärung durch die UNO vor 60 Jahren seitens eines antikolonial gestimmten Kulturrelativismus als westliches Konstrukt denunziert. Zur Abhilfe forderten Kulturrelativisten bereits damals für den Menschenrechtskatalog die Einbettung der westlichen Individualrechte in das Recht traditioneller Gruppen gemäß ihren eigenen kulturellen Normen zu leben. Unter den Auspizien postmoderner Theorien und vor allem im Zuge der Entwicklung nach dem 11. September hat sich das kulturrelativistische Menschenrechtsverständnis leider auf breiter Front durchgesetzt. Dies hat es auch den die Freiheit einschränkenden Staaten leicht gemacht, die UNO in Richtung einer differenzialistischen Sichtweise der Menschenrechte zu drängen. kritisierte etwa die französische Autorin Caroline Forest letztes Jahr in Le Monde. Der falsch verstandene Antirassismus, welcher aus den kolonialistischen Verbrechen der Europäer vor allem den Schluss gezogen hat, Kultur und religiöse Gebräuche des anderen mit einer mystifizierenden Aura der Unantastbarkeit zu umgeben, hat diese fatale Tendenz noch verstärkt. Aktuell zeigt sich dies an den eingangs bereits erwähnten Bestrebungen im UN-Menschenrechtsrat, jegliche kritische Diskussion über Religionen und insbesondere den Islam zu tabuisieren. Diese Bestrebungen werden von den Ländern der 57 Staaten umfassenden Organisation der Islamischen Konferenz, OIC, vorangetrieben. Die haben mit 17 Sitzen etwa ein Drittel der Stimmen im UNHRC inne. Mitgetragen werden sie von meist autoritär regierten Staaten, darunter China, Russland und Kuba, und natürlich auch vom päpstlichen Beobachter beim Menschenrechtsrat. Das sollte man auch nicht vergessen bei so einer Gelegenheit. Die Vertreter der OIC und ihre Unterstützer haben dort eine ganze Reihe von Resolutionen, wie etwa die zur Bekämpfung der Diffamierung von Religionen, durchgesetzt, die konkret einzig den Islam erwähnt und in der die Islamophobie als besonders bekämpfenswertes Übel hervorgehoben wird. Dieser politische Kampfbegriff der Islamophobie wird auch in der im April verabschiedeten Schlusserklärung der Genfer Antirassismuskonferenz der UN durch die seltsame Aufzählung Islamophobia, Antisemitism, Christianophobia and Anti-Arabism dem Antisemitismus gleichgestellt, der da noch dazu durch die Formulierung Stereotyping and Stigmatization of Persons based on their religion or belief, also die Stereotypisierung und Stigmatisierung von Personen auf der Basis ihres Religions oder Glaubens, auf den Aspekt der religiösen Diskriminierung verkürzt und so relativiert wird. Also zum Antisemitismus komme ich nachher auch nochmal genauer. Bereits im Dezember letzten Jahres gipfelten solche Bestrebungen in der Bestätigung jener UNHRC-Resolution zur Bekämpfung der Diffamierung von Religionen durch die UN-Vollversammlung. Darin wird auch der Sonderberichterstatter zur Beförderung und des Schutzes der Meinungs- und Ausdrucksfreiheit aufgefordert, also der UN-Sonderberichterstatter, das ist ein fester Posten, und der wird aufgefordert, über Fälle zu berichten, in denen der Missbrauch der Redefreiheit den Tatbestand der rassistischen oder religiösen Diskriminierung erfüllt. Damit wird der Sinn, dass die Redefreiheit betreffenden § 19 der Allgemeinen Menschenrechtserklärung, auf den sich einst die Verteidiger und Herausgeber von Salman Rushdies satanischen Versen in Deutschland beriefen, als sie zum Zweck der Publikation von Rushdies Roman in Deutschland einen Verlag mit diesem Namen, § 19, gründeten, in sein Gegenteil verkehrt. Die ganze Dimension dieser schleichenden Islamisierung der Menschenrechte in den Menschenrechtsgremien der UN läuft auf die Verkehrung von Grundgehalten der vor 60 Jahren durch die UNO verabschiedeten Allgemeinen Menschenrechtserklärung in ihr Gegenteil hinaus. Auch die Vordenker des europäischen Islamismus haben sich, oder der europäischen Islamisten, haben sich die kulturrelativistische Verkehrung des Menschenrechtsgedankens zunutze gemacht und setzen deshalb bei der von ihnen angestrebten Islamisierung der migrantisch-muslimischen Communities ebenfalls auf kulturelle Kollektivrechte, wobei sie sich geschickt der angesprochenen rassismustheoretischen Argumentationsweisen zu bedienen wissen. Etwa bei der Frage des Rechtes auf das Kopftuch und durch einen strategischen Einsatz des Islamophobievorwurfs. Besonderes Geschick hat dabei wiederum der Euro-Islamist Tariq Ramadan entwickelt, der mit seiner am postkolonialistischen Diskurs angelehnten Argumentation besonders bei Globalisierungskritikern anzudocken weiß und entsprechend regelmäßiger und gern gesehener Gast auf europäischen Sozialforen und ähnlichen Events ist. Auf einer Tagung zum Thema Werte und Recht im Jahr 2007 zum Beispiel benutzte er den Vorwurf einer derzeit grassierenden Islamophobie in Europa, um zu fordern, dass die Rechtsordnung gegenüber Muslimen flexibel gehandhabt werde. Solche Forderungen entsprechen Ramadans gegenaufklärerischem Projekt eines alles integrierenden islamischen Universalismus, welches eben nach Ralf Gadban, ich wiederhole es nochmal, nicht eine Integration der Muslime in ihre westliche Umwelt, sondern eine Integration der Umwelt in das ewige Universum des Islam anstrebt. Dazu bedarf es dann wohl aus Ramadans Sicht auch einiger scharia-gemäßiger Anpassungen des hiesigen Rechtssystems. Doch selbst darin trifft er sich mit zahlreichen Linken. So forderte der linke Kulturwissenschaftler Werner Schifferer auf einer Berliner Mobilisierungsveranstaltung gegen den Kölner Anti-Islam-Kongress im August 2008 allen Ernstes, wenn muslimische Eltern ihre Kinder nicht zum gemeinsamen Sport- oder Schwimmunterricht schicken wollten, so solle man halt an Schulen mit hohem muslimischen Schüleranteil segregierten Sportunterricht einführen. Ja, ich bin jetzt etwa in der Mitte meines Referats. Ich weiß nicht, ob ich kurz eine Pause machen soll, ob es Verständnisfragen gibt oder die eine oder der andere die Konzentrationsfähigkeit mit einer kleinen Dosis Nikotin wieder auffrischen will. Falls das nicht der Fall ist, würde ich weiter fortfahren. Gut. Ja, okay. Ja gut, wenn soweit alle wieder da sind, dann fahre ich jetzt fort mit dem zweiten Teil sozusagen. Angesichts des bisher Dargelegten scheint es mir dringend notwendig, ein kritisches Verhältnis zu Karriere und Gebrauch des schon mehrfach gefallenen Begriffs der Islamophobie und auch seiner Synonyme wie Feindbild Islam zu entwickeln. Wissenschaftliche Untersuchungen wie die Heitmeier-Studien über gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit oder neuerdings auch die des Zentrums für Antisemitismusforschung in Berlin benutzen diesen Begriff ebenso selbstverständlich wie wohlmeinende Politikerinnen und Politiker oder Kulturschaffende. Auch Linke sehen darin die derzeit dominante Ideologie gesellschaftlicher Ausgrenzung, welche sich nicht nur gegen Migrantinnen mit muslimischem Hintergrund richte, sondern auch weltweit im War on Terror Kriege gegen Länder wie Afghanistan und den Irak legitimiere. Genau in dieser Wahrnehmung liegt aber für die Kritikerinnen des Begriffs, wie ich finde, zu Recht das Problem. Bereits die Herkunft des Begriffs Islamophobie ist durchaus zweifelhaft. Der Begriff wurde in Europa zuerst in Großbritannien im Zuge der Rushdie-Affäre in den 80er Jahren von islamischen bzw. islamistischen Gruppen aufgegriffen und letztlich dann für alles benutzt, was deren Moralvorstellungen zuwiderläuft. Also Homosexualität, Ehebruch und vor allem Blasphemie, deren sich eben Salman Rushdie mit seinem Roman Die satanischen Verse schuldig gemacht habe und dadurch zum islamophoben Täter geworden sei. Bereits an dieser Quelle des Diskurses über Islamophobie zeigt sich, wie über diesen Begriff eine Verkehrung von Täter und Opfer vollzogen wurde. Nicht der durch Khomeinis Mordfatwa bedrohte Schriftsteller Salman Rushdie erschien so als Opfer, sondern die durch seinen satirisch-religionskritischen Roman in ihrem Selbstwertgefühl und ihrer moralischen Identität verletzte muslimische Gemeinschaft. In diesem Sinn wurde und wird bis heute der Islamophobie-Vorwurf unter anderem von der ebenfalls in dieser Zeit damals in England gegründeten Islamic Human Rights Commission benutzt, einer iranisch-islamistisch ausgerichteten britischen NGO, die bei den antisemitischen Exzessen auf dem NGO-Forum der ersten UN-Menschenrechtskonferenz in Durban eine zentrale Rolle spielte und die auch jetzt auf der Genfer Nachfolgekonferenz, von der ich es schon mehrfach hatte, ein antizionistisches Side-Event über Islamophobie organisierte. Die Islamic Human Rights Commission ist im Übrigen in London auch Organisator des jährlichen Aufmarsches der Israel-Hasser zum sogenannten Al-Quds-Tag, diesem iranischen Propagandagroßkampftag, der jetzt dieser Tage war, bei dessen Gelegenheit auch Ahmadinejad den Holocaust nochmals geleugnet hat. Der Begriff der Islamophobie war, das zeigt das Beispiel, denke ich, von Anfang an alles andere als neutral im Sinn einer rein deskriptiven Benennung eines gesellschaftlichen Ausgrenzungsphänomens, sondern immer schon gleichzeitig politischer Kampfbegriff. Seit den 90er Jahren wurde der Islamophobie-Vorwurf aber dennoch zunehmend auch von multikulturalistischen und linken Sozialwissenschaftlerinnen oder Aktivistinnen benutzt und sickerte in das Vokabular sowohl antirassistisch arbeitender NGOs als auch staatlicher Kommissionen ein. Heute ist die Wahrnehmung von Islamophobie als einem der drängendsten Probleme unserer Zeit zum festen Bestandteil der Agenda nationaler wie internationaler Institutionen und Gremien avanciert. Diese Entwicklung ging mit der bereits beschriebenen allgemeineren Umorientierung in der Linken einher, durch die universell begründbare Paradigmen der Gesellschaftskritik immer mehr zugunsten kulturrelativistischer Argumentationen verdrängt wurden. Neben ethnisch-kulturellen rückten dabei immer stärker religiös definierte, kommunitäre Identitätskonzepte in den Vordergrund. Detlef Clausen kritisierte auch diese Entwicklung sehr zutreffend. Identität wurde demnach zu einer, so Clausen, Worthülse, in die Bedürfnisse nach Anspruch auf Unversehrtheit, Einheit und Sinn sich projizieren lassen. Die Sozialwissenschaften haben in den vergangenen 30 Jahren viel dazu beigetragen, Kategorien wie Identität öffentlich zu etablieren und nicht ihren fragwürdigen Gebrauch und Nutzen zu kritisieren. Die Diversifizierung der fortgeschrittenen Industriegesellschaften ließ sich mit ihr ebenso beschreiben wie die transnationalen Ansprüche islamistischer Gruppen, soweit Clausen. Und letzteres geschah eben bei der Einführung des Islamophobie-Begriffes im Rahmen der Rushdie-Affäre. Das Auto da fe gegen den religionskritischen Schriftsteller wurde nicht nur von islamistischen Propagandisten, sondern auch von postkolonialistisch orientierten Sozialwissenschaftlern wie in Großbritannien Tariq Modoud als Gründungsakt muslimischer Identitätspolitik in Großbritannien und der gesamten europäischen Diaspora begriffen. Also Tariq Modoud ist nicht irgendwer, das ist ein postkolonialistischer Soziologe, der einige Sammelbände mit herausgegeben hat, die so zum Grundkanon postkolonialer Theorie auch an hiesigen Uni-Seminaren zählen. Und der in Großbritannien ähnlich bekannt sein durfte wie bei uns Heidmeier zum Beispiel. An Modoud lässt sich gut zeigen, wie diverse postkolonialistische Sozialwissenschaftler die islamistische Identitätspolitik seit der Rushdie-Affäre akzeptierend begleitet haben. Bereits Anfang der 90er Jahre machte er ebenso wie die islamischen Aktivisten Islamophobie als angebliches Motiv der Verteidiger Salman Rushdies aus. Modoud tritt ebenso seit den frühen 90er Jahren für die Ausweitung der auf das Christentum zugeschnittenen britischen Blasphemiegesetze auf den Islam ein und für die Einführung eines Gesetzes gegen Anstachelung religiösen Hasses, mit dem sich gegen islamophobe Beleidigungen vorgehen ließe. Das zählte also ebenso von Anfang an zu den Forderungen der islamistischen Rushdie-Gegner, wie auch zum Repertoire ihres kulturrelativistischen Begleitchores in den Sozialwissenschaften und ist so gesehen nur konsequenterweise nun auch in der UN gelandet. Darauf berufen sich dann wiederum Leute wie der Generalsekretär der vorhin wegen ihrer Islamisierungspolitik der Menschenrechte kritisierten Organisation der Islamischen Konferenz, Eklemedin İhsanoğlu. Westliche Institutionen sagen übereinstimmend, dass das Phänomen der Islamophobie schlimmer ist, wohlgemerkt, als rassische Diskriminierung, erzählte dieser kürzlich der türkischen Zeitung Today's Zaman. auf diese Weise vollzieht sich dann gewissermaßen eine Art Überbietung des Rassismusbegriffes durch den der Islamophobie. Im Diskurs über Islamophobie wird diese nämlich oft zu einer Art alles überwölbendem Generalfeindbild erklärt. Und da das Aspekte des Rassismus ebenso wie kulturalistische Zuschreibungen und andere Diskriminierungen subsumiert werden. Das lässt sich ganz gut an einem in der von der Rosa-Luxemburg-Stiftung herausgegebenen Zeitschrift Utopie kreativ veröffentlichten Aufsatz zeigen. Die Autorin Astrid Bötticher wählt dabei als Ausgangspunkt einen Vergleich der Grundkonzeption von Islamophobie und Antisemitismus. Sie schreibt, natürlich nicht behaupten zu wollen, dass beide das Gleiche sind, wohl aber, dass sie in ähnlicher Weise funktionieren. Das war ein Zitat aus dem Aufsatz. Auf die Fragwürdigkeit dieser Vergleicherei komme ich gleich noch zurück. Zunächst geht es mir darum, dass der Antisemitismus-Vergleich offenbar hier gewählt wird, um die Islamophobie vom gewöhnlichen Rassismus abzuheben und als soziale Feinderklärung sui generis zu charakterisieren. Feindkreation als etwas, dem alle Negativitäten des Lebens zugeschrieben werden können, schreibt Bötticher. Das versucht sie am empirischen Material diverser Postings von Leserinnen und Lesern des berüchtigten Weblogs Politically Incorrect zu belegen. Tatsächlich kommt dabei jedoch heraus, dass sich auf diesem Internetforum jede Menge Rechtspopulisten, christlich-fundamentalistische Spinner und Anhänger der neuen Rechten mit kulturrassistischem und teilweise offenvölkischem Vokabular herumtreiben, die sich dort auf diesem Internetforum in ihrem Hass auf Muslime und Migranten im Allgemeinen treffen. Statt aber nun zu konzedieren, dass sich hier alle möglichen altbekannten rassistischen Ressentiments und neurechte Ideologieversatzstücke an einem gar nicht mal so neuen Objekt austoben, macht die Autorin konsequent aus jedem einzelnen ihrer Befunde einen Unteraspekt des Generalphänomens Islamophobie. Sie schreibt zum Beispiel: Die kulturelle Islamophobie behauptet, Moslems seien verstärkten Maße kriminell. Dazu werden fast minutiös Vergehen von ausländischen Jugendlichen und Erwachsenen aufgelistet. Dass es sich dabei genau umgekehrt um die alte Mär vom kriminellen Ausländer, bloß nun in antimuslimischer Verpackung handelt, kommt ihr erst gar nicht in den Sinn. Wie bereits erwähnt, belegen empirische Untersuchungen durchaus einen Anstieg von Ressentiments gegenüber Muslimen. Doch so gut wie alle diese Untersuchungen zeigen auch, dass diese eingebettet sind in ein weit größeres Ausmaß von allgemein xenophoben Ressentiments sowie wachsender Zustimmung zu autoritären und rechtspopulistischen Lösungen und das nicht nur im Bereich migrationspolitischer Fragen. Das antimuslimische Ticket ist eben nur eines aus einem ganzen Arsenal rassistischer Codes, das wie eine austauschbare Spielmarke gehandhabt wird und konjunkturell in den Vordergrund tritt. Behauptungen einer grassierenden und alle gesellschaftlichen Auseinandersetzungen von der Zuwanderung bis zur Außenpolitik bestimmenden Islamophobie gehören meiner Ansicht nach ins Reich der Ideologie verwiesen. Umso mehr, weil es sich dabei um die Übernahme eines von Islamisten zur Abwehr jeder Kritik an ihrer Ideologie geprägten Kampfbegriffes zeigt, wie ich dargelegt habe eben. Um das vielleicht nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, lohnt es sich, denke ich, nochmal auf den Dresdner Mord einzugehen, bei dem der Muslimhass des Täters Alex W. eben auch noch mit anderen Faktoren einherging. Dass es sich bei diesem Täter um einen Russlanddeutschen handelte, war Thema verschiedener Kommentare und Reaktionen. Von einigen Stimmen, vor allem antirassistischen natürlich, wurde kritisiert, dadurch werde das Problem abgeschoben, so nach dem Motto, Gott sei Dank keiner von uns. Was allerdings so gut wie vollständig ausgeblendet wurde, ist die Besonderheit, welche Russlanddeutsche von anderen Migranten unterscheidet, nämlich dass sie einer darin immer noch dem Blutsprinzip, dem Jus Sanguinis folgenden Einwanderungspolitik, automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft zuerkannt bekommen. Tatsächlich, Aber sind die Russlanddeutschen gesellschaftlich den gleichen Diskriminierungen und rassistischen Ressentiments ausgesetzt wie alle Migranten? Für die meisten Landsleute sind sie schlicht Russen. Auch sonst sind viele Russlanddeutsche sozial alles andere als erfolgreich. Sie leben oft in sogenannten sozialen Brennpunkten und gelten dort als ähnlich schlecht integriert wie Menschen mit türkischem oder arabischem Migrationshintergrund in entsprechend ghettoisierten Wohngebieten. Durch die Einbürgerungspolitik werden die Russlanddeutschen aber gerade dazu eingeladen, sich als sogenannte Blutsdeutsche, die hier ethnisch dazugehören, anderen Migrantinnen überlegen zu fühlen. Dieser Widerspruch bildet natürlich einen geradezu idealen Nährboden für eine besonders gefährliche Form des Ressentiments, das gerade in Deutschland eine mörderische Tradition hat, nämlich das Ressentiment der zu kurz gekommenen. In der Presse wurden dann auch Sicherheitsexperten mit Aussagen zitiert wie: viele Aussiedler wollen 150-prozentige Deutsche sein, das macht sie anfällig für NPD-Parolen. Diese Aussage ist sicher als pauschalisierend zu kritisieren, das ist klar für mich. Doch auf den Täter Alex W. traf offenbar das soziale Losertum des Hartz-IV-Empfängers ebenso zu wie ein rechtes Weltbild und offensichtlicher rassistischer Muslimhass. Nun wurde verschiedentlich spekuliert, ob er nicht beides, Muslimhass und rechtsradikale Neigungen, schon aus Russland mitgebracht habe, wegen Tschetschenien und so. Die Frage ist aber doch nicht, ob er seinen Muslimhass schon mitgebracht hat oder hier erst etwa durch eifrige Lektüre des Weblogs Politically Incorrect erworben hat, sondern warum seine vielfältigen Ressentiments gerade in tödlichen Hass gegen Marwa El-Shabini kulminierten. Und da kommt dann auch die Konstellation ins Spiel, dass es sich bei seinem Opfer nicht nur um eine sichtbare Muslima, sondern vor allem um eine gut ausgebildete, selbstbewusst auftretende Frau mit weit besserem sozialen Status, nämlich dem einer globalisierten akademischen Mittelschicht handelte. Gerade vor diesem Hintergrund ist es ebenso bezeichnend wie dumm, Entschuldigung, aber anders kann ich es echt nicht sagen, dass gerade zwei Kommentatoren, die sich diesen Hintergründen von Täter und Opfer widmeten, nämlich Thomas Schmidt in der Welt und Adrian Kreie in der Süddeutschen, nichts Besseres zu tun hatten, als von einem Zusammenstoß der Kulturen zu faseln, der gar noch in den Nischen der Gesellschaft tobt, wie Kreie schrieb. Natürlich geht es nicht um einen kulturellen, sondern um einen sozialen Zusammenstoß. Man muss sich dazu die Szene auf dem Spielplatz, mit der die Tragödie anfing, nochmals vergewärtigen. Da sitzt also dieser frustrierte, wahrscheinlich mit Ressentiment vollgestopfte Loser und dann kommt da diese Frau, die für ihn doch schon wegen ihres Aussehens mit Kopftuch und Hautfarbe nicht dazugehört. Genau das, sie haben hier nichts zu suchen, rief er auch im Gerichtssaal, bevor er zustach. Die hat an Status das, was ihm als sogenannten Blutsdeutschen hier zusteht, aber vorenthalten wird. So denkt es wohl in ihm. Und dann fordert die ihn auch noch auf, seine Schaukel zu räumen. Was übrigens ganz offensichtlich die Wut des Täters noch weiter anheizte, war die Tatsache, dass sich weitere Russlanddeutsche und auch sogenannte Mehrheitsdeutsche, die auf dem Spielplatz die Szene zwischen Alex W. und Marwa El-Shabini mitbekamen, spontan mit letzterer solidarisierten, was für ihn wahrscheinlich die ultimative Demütigung war. Laut einem der wenigen Zeitungsberichte, die den genauen Hergang dieses Vorfalls recherchiert haben, war es nämlich ebenfalls eine Russlanddeutsche, die Marwa El-Shabini ihr Handy lieh, damit diese die Polizei anrufen konnte. Also man sieht, auch solche pauschalen Zuweisungen mit rechtsradikalen Neigungen an Russlanddeutschen sind natürlich Unsinn. Der spätere Mörder soll daraufhin sofort in eine russische Schimpfkanonade voll sexistischen Unflats gegen diese Frau auch verfallen sein. Also als Fazit, es geht nicht darum, den Hass des Täters auf Muslime zu relativieren oder gar anzuzweifeln. Aber was aus all dem deutlich wird, ist, dass die ausschließliche Zurückführung des Mordes auf ein islamophobes Klima in Deutschland oder gar Islamismuskritik auch in diesem Fall mehr vernebelt als erhellt. darunter nicht zuletzt den Einfluss der immer noch dem deutschen Blutsprinzip verpflichteten Einbürgerungspraxis sogenannter Aussiedler. Das Reden über Islamophobie hat also auch in diesem Fall nicht zuletzt den Vorteil, über andere gefährliche Auswirkungen des deutschen Migrationsregimes nicht reden zu müssen. Gut, um von dieser Geschichte wieder wegzugehen. Der selbst lange Zeit antirassistisch aktive indisch-britische Autor Keenan Malik schreibt, das Problem mit der Islamophobie ist, dass der Begriff an sich schon irrational ist. Er vermengt den Hass auf Muslime und ihre Diskriminierung einerseits mit einer Kritik des Islams andererseits. Statt Rassismus kenntlich zu machen, dient der Vorwurf der Islamophobie allzu oft dem Zweck, Kritik zum Schweigen zu bringen. Damit hat er wohl den Kern des Problems getroffen. Auch Keenan Malik bestreitet keineswegs, dass es, also in England in dem Fall, eine Zunahme von Feindseligkeiten gegenüber Muslimen gebe. Aber auch er hält fest, muslimische Führer konsolidieren durch das Aufbauschen der Bedrohung ihrer Machtbasis sowohl innerhalb der Gemeinden als auch im weiteren gesellschaftlichen Umfeld. Und er weist auch darauf hin, wie sich das dann mit antisemitischen Verschwörungstheorien verbindet, oft. Dass dieser Hinweis nur zu berechtigt ist, zeigt sich allerdings massiv an der Benutzung des Islamophobievorwurfs durch diverse islamistische und auch islamische Organisationen, die diesen dann mit besonderer Vorliebe gegen angebliche Zionisten richten. Es ist daher besonders zu kritisieren, dass bei der Beschwörung der Islamophobie immer wieder Vergleiche mit dem Antisemitismus herangezogen werden. Ebenso zu kritisieren ist das Verhältnis antirassistischer Positionen zum islamistischen Antisemitismus. In den letzten Jahren hat es sich als immer problematischer erwiesen, dass viele Rassismustheorien über kein Analyseinstrumentarium verfügen, welche das Spezifische des Antisemitismus gegenüber dem Rassismus erfasst. Rassismus hat, grob gesagt, meist mit kolonialer Gewalt und körperlicher Arbeit sowie Sexualität zu tun. Mit Abspaltung nach dem Muster Wildheit versus Zivilisation, auch wenn die aus diesem Komplex entspringenden Projektionen vom Biologischen abgelöst und in die Sphäre der Kultur verlagert werden. Die Abspaltung der Wildheit bringt neben angstbesetzten Abgrenzungen gegen das Primitive oder Barbarische immer auch eine spezifische Anerkennung, ja Bewunderung des Ursprünglichen und Unverfälschten hervor, wie sie sich etwa in die Figur des edlen Wilden kristallisierte. Der andere wird zwar als minderwertig und feindlich markiert, bleibt aber in dieser Entgegensetzung ein Teil des Ganzen. Während Rassismus sich so auf Konkretes bezieht, folgt der moderne Antisemitismus einer ganz unterschiedlichen Logik, die wesentlich im Hass auf die Abstraktion gründet. Während der Rassismus seine Feinde als Minderwertige klein macht, macht sie der Antisemitismus zugleich klein, also Untermenschen, Ungeziefer, Schleim, all das kennt man ja aus der antisemitischen Propaganda, und geradezu übergroß aber gleichzeitig, also mächtige Drahtzieher, geheime Macht und solche Zuschreibungen. Nur Juden können daher gleichzeitig für die kommunistische Gefahr und den raffgierigen Kapitalismus verantwortlich gemacht werden. Und allein der moderne Antisemitismus tritt als allumfassende, verschwörungstheoretische Welterklärung. Also ich möchte nicht sagen, dass es keine verschwörungstheoretischen Elemente auch in Ressentiments gegenüber Muslimen gibt, aber als Gesamtwelterklärung für sämtliche in der modernen kapitalistischen Gesellschaft erfahrenen Übel, Demütigungen und Krisen tritt eben nur der Antisemitismus auf und nimmt eine entsprechend existenzielle Feinderklärung gegen die Juden vor. Als Weltfeind oder das Antivolk schlechthin, dem die Zersetzung und Zerstörung jeder gewachsenen Gemeinschaft und die Beherrschung der globalen Finanzsphäre etc. vorgeworfen wird, werden sie einer Vernichtungsdrohung ausgesetzt, die es in dieser Form weder gegen Muslime noch andere Rassisierte gibt. Rassismustheoretikerinnen beziehen sich hingegen oft auf den französischen Rassismusforscher Etienne Balibar, der bereits vor 20 Jahren den Antisemitismus zum Prototyp des seiner Auffassung nach seit dem Zweiten Weltkrieg dominierenden kulturalistisch und differenzialistisch begründeten Rassismus bezeichnete. Nach dem 11. September hat Balibar, wie viele andere Rassismusforscher, dies zur Gleichsetzung von Islamophobie mit Antisemitismus ausgebaut. Und diese Auffassung hat zu einer bis heute stilbildenden Verwischung des Unterschieds zwischen den verschiedenen Formen des Rassismus und dem antisemitischen Vernichtungswahn geführt. Immer wieder wird etwa der Holocaust lediglich als maßlose Fortsetzung der rassistischen Konstellation des 19. Jahrhunderts begriffen. Das war jetzt ein Zitat von Mike Tarkesidis. Die Schriftstellerin und Aktivistin Arundhati Roy kürzte erst vor wenigen Wochen in einer Rede auf dem Berliner Literaturfestival den Antisemitismus komplett aus der Geschichte des Holocaust. Für sie, ich zitiere, standen die osteuropäischen und westrussischen Juden Hitlers kolonialem Ehrgeiz im Weg und mussten, wie zuvor, die indigenen Völker Afrikas, Amerikas und Asiens versklavt oder liquidiert werden. Das heißt also, sowas wie einen eliminatorischen Antisemitismus gibt es offenbar dann gar nicht mehr in der Geschichte. Die Verwischung des Unterschieds zwischen Rassismus und Antisemitismus wirkt auf verschiedenen Ebenen mit dem antirassistischen Verhältnis zu Islamismus und Antisemitismus unter muslimischen Migrantinnen zusammen. In linken Auseinandersetzungen um die Frage eines neuen, von Islamisten ausgehenden Antisemitismus, wozu ja auch Klaus Blees heute Morgen einiges erzählt hat, denke ich, wird diese systematische Begriffsverwirrung oft dazu benutzt, jede Kritik an Letzterem als Islamophobie zu diskreditieren. Dabei wird dann auch immer wieder der Topos bemüht, dass heute die Islamophobie in Europa, wenn nicht in der ganzen westlichen Welt, an die Stelle des Antisemitismus getreten sei. Werner Schiffauer etwa behauptete vor einiger Zeit, der Antisemitismus sei in Deutschland von einem massiven Anti-Islamismus abgelöst worden. Die erwähnten von Braun und Mattes behaupten ebenso wie Mike Tarkesidis, dass antisemitische Stereotype auch auf die Muslime übertragen würden. Und auch Wolfgang Benz und andere Forscher vom Berliner Zentrum für Antisemitismusforschung beteiligen sich an der Behauptung dieser Übertragung. Und auch diese Behauptung wird natürlich gerne von islamischen Machtpolitikern wie dem OEC-Generalsekretär Isanolu aufgegriffen, der erklärte, die Islamophobie nähert sich dem Niveau des Antisemitismus der 30er Jahre. Gefährlich ist an dieser Gleichsetzung von Antisemitismus und Islamophobie unter anderem, dass damit der Antisemitismus bis zu einem gewissen Grad rationalisiert wird. Während Ressentiments gegen Muslime oft auf einer diskriminierenden Verallgemeinerung und Pauschalisierung von Dingen beruhen, die es nun einmal tatsächlich gibt, wie islamistische Terroranschläge oder islamisch begründete Frauenunterdrückung und Homophobie, beruht der moderne Antisemitismus, wie gesagt, auf fiktiven Vorwürfen der Weltverschwörung und sozialen Zersetzung und funktioniert deshalb auch ohne empirisch vorhandene Juden, zum Beispiel in Ländern, in denen so gut wie keine Juden leben. Über die Gleichsetzung Islamophobie, Antisemitismus wird dann natürlich die Idee naheliegend, dass auch der Antisemitismus unter Muslimen einen rationalen Hintergrund haben könnte, nämlich den Nahostkonflikt. Und so tritt denn auch die Behauptung, die Islamophobie habe den Antisemitismus ersetzt, oft in einem engen Zusammenhang mit der Dämonisierung Israels auf. Natürlich nicht bei Forschern wie Wolfgang Benz, aber sehr wohl unter linken und antirassistischen Aktivistinnen. Wenn die Muslime die Juden von heute sind, dann kann auch Israel zum Nazistaat von heute und zur größten Bedrohung des Weltfriedens erklärt werden. Zahlreiche Stimmen, darunter der französische Philosoph Alain Finkielkraut, haben darauf hingewiesen, wie in scheinbar paradoxer Weise gerade die moralische Abrechnung Europas mit seiner eigenen Vergangenheit von Judenvernichtung, Kolonialverbrechen und nationalistischen Gewaltausbrüchen einem neuen, als Hass auf Israel daherkommenden Antisemitismus zum Durchbruch verholfen hat. Man werfe nun den Juden vor, ihre einstige kosmopolitische Mission verraten zu haben und in Gestalt Israels als einzige im Gegensatz zu allen anderen rücksichtslos nationale Souveränität auszuüben und dabei die Speerspitze der Unterdrückung des muslimischen Anderen durch den Westen zu sein. Infolge dieser Verkehrung wird dann Israel dämonisiert und vom linken Schriftsteller José Saramago bis zu deutschen Bischöfen entdeckt man ein neues Warschauer Ghetto in Ramallah oder Gaza. Zum Schluss noch zu den Kopftuch-Diskussionen und dergleichen. Oft wird behauptet, Islamophobie würde Muslime zu einem monolithischen Block verschweißen und der Pluralität und Diversität der muslimischen Gesellschaften und der Lebensweisen von Musliminnen und Muslimen keine Beachtung schenken. Allerdings wird bereits durch die Zurückführung aller Probleme, mit denen Migrantinnen muslimischer Herkunft konfrontiert sind, auf Islamophobie eben auch deren Festlegung auf eine religiös definierte Identität betrieben. Besonders aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang die seit Jahren geführte Auseinandersetzung um die weibliche Verschleierung und Frauenrechte im Islam. Der vorhin schon erwähnte Vorwurf, westliche Feministinnen machten sich durch universalistische Kritik an den Praktiken lokaler Kulturen, also etwa an islamisch begründeter patriarchaler Gewalt, der Kollaboration mit westlicher Hegemonie und Rassismus schuldig, gehört inzwischen zum Standardarsenal auch des postkolonialistischen Antirassismus. In aller Regel tauchen Kopftuchträgerinnen dort fast ausschließlich in Gestalt junger Muslimas der zweiten und dritten Generation auf, die das Kopftuch aus freier Wahl als selbstbewusstes Identitätszeichen tragen. In jüngster Zeit sind diese unter dem Schlagwort Neo-Muslimas zu einer fast mythischen Figur geworden. Feridun Saimolo etwa forderte vehement die Aufnahme einer Vertreterin dieser Gruppe in die Islamkonferenz. Mark Terkesidis sah vor einigen Jahren schon in der Selbstislamisierung der jungen Frauen, ich zitiere, eine weitaus interessantere und originärere politisch-kulturelle Hybridisierung als zunächst sichtbar wird. Die jungen Frauen mit ihren Kopftüchern bieten dem hegemonialen Blick in Deutschland keinerlei Anhaltspunkt. Diese Argumentation wird exemplarisch auch im bereits erwähnten Buch der Kulturwissenschaftlerinnen Christina von Braun und Bettina Mattes wiederholt. Ähnlich wie beim eben zitierten Terkesidis wird auch von ihnen das Kopftuch junger Muslimen vor allem als Widerstandssymbol gegen die Zumutungen der Mehrheitsgesellschaft gewertet. Von Braun und Mattes gehen aber noch einen bedeutenden Schritt weiter. Entscheide sich eine Muslima in Deutschland gegen den Schleier, so habe sie sich, ich zitiere, die Möglichkeit genommen, ihre kulturelle Differenz gegenüber der Mehrheitsgesellschaft zum Ausdruck zu bringen. Tausenden junger Frauen mit islamischem Hintergrund, die ihre individuelle Differenz ganz bewusst nicht religiös, sondern säkular ausdrücken, wird damit schlicht eine authentische Subjektpositionierung abgesprochen. Damit betreiben in meinen Augen von Braun und Mattes nicht nur eine massive kulturalistische Islamisierung von Migrantinnen, sondern nehmen selbst genau die paternalistische Haltung ein, die sie westlichen Feministinnen vorwerfen. Die Autorinnen weiten ihren verklärenden Blick auf die angeblich so selbstbestimmten Kopftuchstudentinnen, selbst noch auf die islamistische Diktatur im Iran aus. Schließlich sei, Zitat, im heutigen Iran mehr als die Hälfte der Studierenden weiblich. Frauen würden zwar zugegebenermaßen unter islamischem Recht der Scharia Gewalt und Entrechtung erfahren, aber mit dem Kopftuch, das als Symbol für diese Entrechtung herangezogen wird, hat das wenig zu tun, schreiben sie. Ich denke, was von solchen Behauptungen zu halten ist, ergibt sich allein schon aus der Tatsache, dass im Iran des Mahmoud Ahmadinejad seitens der sogenannten Sittenwächter des Regimes Eine anhaltende Tugendterrorkampagne gegen schlecht verschleierte Frauen tobt, die zu Tausenden belästigt, verhaftet und misshandelt werden. Nicht umsonst stehen auch Frauen an vorderster Front der Protestbewegung gegen das islamistische Regime im Iran. Doch von Braun und Mattes zufolge ist, ich zitiere wieder, die physische Gewalt, der man die verschleierte Muslima ausgesetzt glaubt, nichts weiter als ein Ausdruck jener symbolischen Gewalt, der die entblößte westliche Frau unterliegt. Wenn deutsche Antirassistinnen derart ihre Vorstellungen auf Kopftuch tragende Muslime projizieren, passt es natürlich gar nicht in ihr Bild, dass die kritischen Positionen zum Kopftuch, die sie bei deutschen Feministinnen wie Alice Schwarzer angreifen, auch von zahlreichen Migrantinnen formuliert werden. Entsprechend ressentimentgeladen gehen sie feministische Islamkritikerinnen wie Necla Kellig, Seran Atish und vor allem Ayan Hirsi Ali an, die selbst einen islamischen Hintergrund haben und auf radikale Distanz zu dieser Religion gegangen sind. Die antirassistische Begeisterung für die unterdrückten anderen findet ihre Grenzen offenbar dort, wo diese nicht die eigenen Positionen vertreten. Aus einer Position der moralischen Verteidigung eines kulturrelativistisch bestimmten anderen werden so Positionierungen vorgenommen, die auf die Vernachlässigung säkularer Migrantinnen zugunsten islamistischer Kräfte hinauslaufen. Das zeigt sich besonders krass am Umgang mit Ayan Hirsi Ali. Um sie entschieden gegen die Angriffe aus dem antirassistischen Lager zu verteidigen, muss man übrigens nicht alle Positionen von Hirsi Ali gutheißen. Etwa wenn sie durchaus sehr fragwürdige Positionen zur Abschiebepolitik vertritt. Aber der ressentimentgeladene Hass, der ihr entgegengebracht wird, hat mit einer begründeten Kritik an bestimmten politischen Positionen Hirsi Alis nichts zu tun, denen im Übrigen ja auch sehr vernünftige Positionen von ihr gegenüberstehen. Christina von Braun und Bettina Mattes stellen Theo van Goghs und Ayan Hirsi Alis Film Submission gar an die Tradition orientalistischer Vergewaltigungsfantasien. Der Film bediene sich eindeutig pornografischer Mittel. Ja, er unterscheide sich wörtlich von anderen westlichen Bildern des Orients durch die Deutlichkeit, mit der die Gewalt des Voyeurismus zum Ausdruck gebracht wird. Schließlich schreiben die Autorinnen, das mag der Grund sein für die Gewalt, mit der Muslime ihrerseits auf den Film reagiert haben. Damit äußern sie offen Verständnis für die Motive von Theo van Goghs Mörder Mohamed Bouyeri, auch wenn sie sich formal davon distanzieren. Es gehe ihnen nämlich nicht darum, den Mord zu entschuldigen oder zu rechtfertigen, schreiben sie, sondern zukünftig die gewaltauslösende Wirkung symbolischer und unbewusster Ordnungen im Umgang mit dem Fremden ernst zu nehmen. Mit anderen Worten, empfiehlt sich etwas Selbstzensur zu üben. Das legen sie auch im Fall des Karikaturenstreits nahe. Die angeführten Beispiele zeigen, dass gerade migrantische Stimmen, welche den Islamismus oder auch den Islam als religiös begründete Alltagspraxis aus einer säkularen, universalistischen Position heraus scharf kritisieren, im gegenwärtigen antirassistischen Diskurs oft bestenfalls als assimilatorische Selbstaufgabe, schlimmstenfalls als Kollaboration mit einem islamophoben, universalistischen Rassismus wahrgenommen werden. Ich komme zum Schluss so langsam. Vieles von dem hier Kritisierten erklärt sich aus einer verklärenden und moralisch absoluten Besetzung der Kategorie des Anderen durch viele Antirassistinnen. Nicht von ungefähr hatte bereits Adorno gewarnt, dass jeder Versuch, das Andere oder Differente als positive Gegensubjektivität zu fassen, identifizierendes und verdinglichtes Denken ist. Unmittelbar ist das Nicht-Identische nicht als seinerseits Positives zu gewinnen, schrieb er. Diese Warnung hat angesichts der hier beschriebenen Konsequenzen antirassistischer Identitätspolitik im Namen des Anderen nichts an Aktualität eingebüßt. Im Interesse eines linken Antirassismus, der dem Anspruch radikaler Gesellschaftskritik genügen will, empfiehlt es sich daher, eine moralische Abrüstung der Kategorie des Anderen vorzunehmen. Das bedeutet keineswegs, sich von dieser Kategorie zu verabschieden. Es wäre im Gegenteil notwendig, einen konsequent kritischen Begriff des Anderen zu entwickeln, der von jeder identitären Besetzung dieser Kategorie absieht. Was ich natürlich im Übrigen hier jetzt auch nicht leisten konnte oder überhaupt noch nicht geleistet habe. Nur unter dieser Voraussetzung wird es möglich sein, nicht nur Projektionen des Westens auf ein orientalisches Anderes zu kritisieren, sondern auch die nicht minder identitären und in ihrer Konsequenz mörderischen Projektionen des antiwestlichen und antisemitischen Feindbildes der islamistischen Dschihad-Ideologie. Der moderne Antisemitismus lässt sich sowohl im europäischen als auch im islamisch-arabischen Kontext auf der Grundlage materialistischer Gesellschaftskritik als eine wahnhafte Reaktion auf kapitalistische Vergesellschaftung begreifen. Auch wenn diese im arabischen Fall wesentlich durch den europäischen Kolonialismus durchgesetzt wurde. Also die kapitalistische Vergesellschaftung. Das erfordert aber auch eine Verabschiedung jener kulturrelativistischen Perspektive, die jede universalistisch begründete Kritik sofort als eurozentrisch zurückweist. Eine Perspektive, die stattdessen an die kritische Selbstreflexion der Aufklärung im Sinn der kritischen Theorie anknüpft, braucht weder historische Unterschiede noch die rassistischen Linien internationaler wie innergesellschaftlicher Machtverhältnisse zu ignorieren. Selbstreflexion der Aufklärung ist nicht deren Widerruf, insistierte Adorno und forderte eine selbstkritische Wendung des Einheitsdenkens. Ein in diesem Sinn kritischer Universalismus braucht und sollte auch nicht die Herrschaftskritik an der eigenen Gesellschaft und ihrer Geschichte aus den Augen verlieren. Die weit verbreitete antirassistische Haltung hingegen, Islamismus, Antisemitismus, Homophobie, Nationalismus und sämtliche übrigen negativen Einstellungs- und Verhaltensmuster unter Migrantinnen ausschließlich auf deren rassistische Ausgrenzung zurückzuführen, arbeitet deren kulturalistischer Fremdmarkierung sogar noch zu. Denn dadurch werden die Trägerinnen dieser Ideologien nämlich wiederum nicht als politische Subjekte ernst genommen, sondern aus einer Opferperspektive betrachtet und unter eine Art paternalistische Kuratelle gestellt. Eine reflektiert universalistische Rassismuskritik sollte dagegen in der Lage sein, Islamisten genauso als Ergebnis dieser Gesellschaft zu begreifen und zu kritisieren, wie die nicht-migrantischen Rassisten und Antisemiten aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft. Danke.